Die Kunst beginnt dort, wo sie nicht imitiert, sondern wo sie schafft, neu schafft, kreiert. Und das macht der Rembrandt.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Wir waren im Kunsthistorischen Museum, mein Vater und ich, und haben uns dort eine Ausstellung angesehen, die, ja, man kann eigentlich noch einmal von einer Abschiedsausstellung sprechen. Sabine Haag, die langjährige Direktorin, verabschiedet sich aus dem Museum mit einem Schwergewicht. Die Ausstellung heißt Rembrandt, Hoogstraten, Farbe und Illusion und zeigt Bilder dieser beiden holländischen Maler vom 8. Oktober 2024 bis zum 12. Jänner 2025. Kuratiert wurde die Ausstellung von Sabine Penot. Und ich denke mal, dass sich die Farbe in dem Titel auf Rembrandt bezieht und die Illusion auf Hoogstraten. Wie die beiden sich verweben und wie sich deren Werk auch in dieser Ausstellung ergänzt, darüber werden wir sprechen. Und deswegen natürlich jetzt einmal meine Frage an dich, lieber Herbert. Was haben wir gesehen und wie war dein erster Eindruck?
Eine derartige Fülle an wunderbarer Malerei, an Oberflächen, an Sensibilität. Ich habe schon lange Zeit nicht so ein emotionales, fast körperliches Gefühl gehabt, wie jetzt beim Besuch der Ausstellung im Kunsthistorischen Museum.
Die Rede ist von
der Ausstellung Rembrandt und Hoogstraten.
Hoogstraten. Ja, hier an dieser Stelle herzlichen Dank an unsere Freundin Vanessa Firkens. Die habe ich vorher noch angerufen, wie er sich jetzt wirklich ausspricht.
Und wie spricht er sich aus?
Er spricht sie natürlich nicht so aus, wie wir ihn aussprechen auf Holländisch. Ich gebe mir jetzt nicht die Blöße, es zu versuchen. Aber sie hat mir gesagt, Hoogstraten ist vollkommen okay.
Hoogstraten ist vollkommen. Ja. Also okay ist auch die richtige Bezeichnung, denn um gleich in Medias Res zu gehen, entweder ist es die Ausstellung bei aller Begeisterung entweder ein großes Missverständnis oder ein großer Schuhlöffel. Und ich nehme mal an, die Beteiligten jetzt nicht direkt kennend, aber doch wissend um sie, werden sich da eher für den Schuhlöffel entschieden haben. Denn die Ausstellung aufzubauen auf die Faszination der Illusion ist für mich ein bisschen wenig.
Das ist vor allem, ich meine, das ist etwas, was der Rembrandt nicht braucht.
So ist es. Dieser Zugang ist ein bisschen ähnlich, als wären 2000 Jahre jetzt nichts weitergegangen, wenn man sich an den Apelles erinnert, der so stolz darauf war, dass er Weintrauben so perfekt gemalt hat, dass Vögel auf seine Bilder losmarschiert sind, dann ist dieser Hinweis auf Kunst ist Doppelpunkt, die möglichste Imitation oder die möglichste Illusionierung, also das Faksimile einer sichtbaren Welt, das ist ein bisschen eine sehr kurz gefasste und auch sehr einfache Formulierung für Kunst. Hat aber vielleicht gerade in diesem Fall die Kraft, die Leute, die ähnlich denken, hineinzuziehen in eine in an sich ganz wunderbare Ausstellung.
Weil es kommt ja jeder so von einem bisschen aus einem anderen Eck daher.
Ja.
Ich glaube, du und ich, wenn man uns so ein Rembrandt-Porträt hinhängt, dann reicht das zum Glück.
Ja.
Das muss auch, glaube ich, nicht groß erklärt werden, weil in diesen wirklich guten Porträts steckt alles drinnen, was man von der Kunst so erwarten würde.
Also für mich ist er überhaupt wahrscheinlich der bedeutendste Maler in der Kunstgeschichte. Einer, der mit Pinsel und Farben Zustände erzeugt und Existenzen schildert und Wesenhaftigkeit und die ganz außerordentlich sind. Ich erinnere mich, war vor Jahren eine Ausstellung in Amsterdam über den späten Rembrandt. Es war auch ein schreckliches Erlebnis, weil in jedem einzelnen Kabinett dieser Ausstellung waren jeweils mindestens 300 Leute.
Aber dich besonders.
Ja, also wenn du ein bisschen klaustrophob veranlagt bist, ist es ganz schlimm. Aber dort, ich bin gestanden vor der Judenbraut und alleine dieses Gewand. Mhm. Und auch hier hat man natürlich so viele Oberflächen und so vielen sensiblen Zugang, dass dieser Hinweis auf die Verblüffung, auf optische Verblüffung fast lächerlich ist. Mhm. Ein Beispiel, dieses berühmte Bild, oder das ja auch in der Ausstellung gezeigt wird und auch mehrmals in diesem sehr schönen Katalog publiziert ist, dieses Mädchen aus dem Bild mit dem Bilderrahmen. Mhm. Natürlich ist es verblüffend, wenn die Hände aus dem Bilderrahmen quasi herauskommen. Aber die Sensation sind nicht diese Hände, sondern die Sensation ist dahinter, wie das Kleid, dieses rotbraune Kleid gemalt ist. Und wie diese junge Frau in dieses Kleid quasi, ich will nicht sagen hineingezwungen, aber doch da drinnen lebt. Das ist die Sensation.
Aber Moment, da muss ich jetzt, also jetzt, wo du sagst, also für mich ist das, also mich hat dieses Bild jetzt gar nicht so beeindruckt. Also ja. Da gibt es in der Ausstellung Bilder vom Rembrandt, die ja dann auch ohne diese Tricks gänzlich
ja, auskommt. Ja, Gott sei Dank, aber die Ausstellung wird aufgehängt auf das, nicht? Ja,
aber der Rembrandt kommt, also ich finde das eigenartig, dass er das auch macht, aber in diesen paar Bildern, wo der Rembrandt auch über einen Rahmen hinaus malt, ist ja erst der Schuhlöffel, dass man überhaupt diesen Hochstraten damit hineinnimmt.
Das meine ich ja mit dem, entweder das ist ein großes Missverständnis oder ein Schuhlöffel. Und es ist ein Schuhlöffel. Aber ich möchte sagen, wer immer jetzt trotz meiner vielleicht gar nicht richtigen, aber ich empfinde so Bemerkungen, wer immer jetzt in die Ausstellung geht, sich dieses Bild anschaut, natürlich ist es verblüffend, wenn da jemand in einem diesem Trompe-l'œil-Charakter, also in diesem verblüffenden optischen, quasi aus dem Bild herausgreift. Aber um Gottes Willen, das ist nicht die Sensation dieses Bildes. Mhm. Und bei vielen dieser Bilder ist es nicht die Sensation, wenn so ein augentäuschlerisches, ich glaube, irgendwo wird sogar augenbetrügerisches genannt, also in der Ding, sondern das, was dahinter steckt. Und wenn man jetzt den Herrn Hoogstraten dann in all seinen Fähigkeiten faksimil zu malen, also abzumalen, die Wirklichkeit dann sieht, bei diesen Steckbrettern und so weiter. Das hat natürlich schon eine Faszination, aber das hat für mich nichts mit Kunst zu tun, sondern das ist Kunstfertigkeit. Mhm.
Und gut, ich meine, jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin im absoluten Urteil dieser Ausstellung. Ich verstehe dich jetzt so, dass du meinst, beim Rembrandt, Also wenn der Rembrandt so einen Trick einsetzt, dann beginnt die wahre Sensation danach und beim Hoogstraten endet sie dort.
So ist es.
So, also der Hoogstraten, wenn der das nicht macht, dann ist gar nichts und so kommt er, der kommt zum Rembrandt hin, aber auf gar keinen Fall kann er ihn übertreffen.
Ja, nicht einmal übertreffen, er kommt nicht einmal hin, sondern beim Hoogstraten ist halt diese Verblüffung, das gibt es ja dann später auch. Ich erinnere mich, wenn man im Würzburger Stiegenhaus die Tiepolo-Fresken, wenn er quasi auf Blechtafeln dann über die Architektur drüber malt, sodass man wirklich zusammenzuckt und sagt, was ist das für eine Illusionierung oder was für eine Räumlichkeit. Das ist natürlich ein Witz. Also jemanden, und es ist auch berechtigt über lange, lange, lange Zeit in der Malerei, die Fähigkeit des Verblüffens als eine Qualität zu sehen. Das ist es ja auch, eine Qualität. Das ist ja, darf man ja nicht, soll man nicht. Ja. Aber es jetzt als das Nonplusultra zu sehen oder beziehungsweise zu sagen, okay, da ist die Kunst zu Hause, das ist es nicht.
Aber ist es nicht so, dass die Ausstellung, dadurch, dass der Rembrandt da drin ist und dadurch, dass auch diese Bilder da drin sind, die natürlich über jeden Zweifel erhaben sind, dass man dann eben ein bisschen Verblüffung und so Lehrbeispiele und ein bisschen so, schau mal, wie lustig, auch einbauen kann.
Es ist
die einzige Möglichkeit, dass, also nur ein Hoogstraten wäre unerträglich.
Ja, und nur Rembrandt würde wahrscheinlich vielen Leuten für viele Leute zu wenig interessant sein. Es ist ja auch wirklich interessant, dass bei dieser Ausstellung das Plakat, da steht groß Rembrandt, dann steht etwas kleiner das Hoogstraten und dann ist ein Bild von dem Hoogstraten, dieses Bild von dem Fenster mit den Putzenscheiben, wo der Herr Hoogstraten aus einer Öffnung, aus einer Flügelöffnung herausschaut. Mhm. da geht es also gar nicht um Kunst, sondern um Kunstfertigkeit. Das muss man sagen. Und die, trotzdem die Ausstellung Rembrandt und Hochstraten zu sehen, das heißt für mich, also bitte mir alle, die da jetzt beteiligt waren, zu verzeihen, aber den Rembrandt nur als Taschenspieler zu zeigen, der da fähig ist, also Dinge zu illusionieren, die wirklich verblüffen und auch wirklich auf allerhöchster Weise Niveau verblüffen, ist jetzt ein bisschen wenig. Mhm. Aber man muss sagen, dafür kommen jetzt viele, viele, viele Leute und sehen diese unglaublichen Menschenbilder. Das ist ja das Großartige dort, dass diese zahlreichen Porträts, die du finden, sind dort vom Rembrandt mit einer Ernsthaftigkeit und Monumentalität und Weltklugheit und Schönheit und was man nicht alles einfallen kann, sich auszeichnen.
Man wird ja, also ich meine, ich bin ein Fan vom Kunsthistorischen. Da reinzugehen durch diese, auf diese Treppe hinauf, wird man gut vorbereitet. Und wenn man dann das Glück hat, dass man einen Timeslot erwischt, das hatten wir, dieses Glück. Aber wenn man reinkommt, gleich rechts hängt dieses wunderbare Porträt.
Ja.
Und ich habe dann gesagt, also eigentlich können wir schon wieder gehen. Also viel besser kann es nicht werden. Und es ist schon verblüffend, das Museum hat doch einige Bemühungen unternommen, Anstrengungen unternommen, das nochmals zu inszenieren. Also die Bilder hängen nicht an der Wand des Museums, sondern alle auf so vorgestellten
Lisenen.
Dann ist was auch auffällig ist, die Bildbeschreibungen sind auf so Plexiglas-Tafeln, die von unten beleuchtet sind. Also das ist so, es ist schon ein bisschen inszeniert.
Ja, ist okay.
Und ich glaube, dass das so wahrscheinlich ein bisschen gefordert wird, dass man sagt, okay, man muss ein bisschen mehr als einfach nur aufhängen.
Ja, es geht um die Verpackung, ist schon klar. Es geht auch ums Klingeln und ums Klappern. Aber es geht natürlich, es darf dabei doch nicht verloren gehen, diese entscheidende Frage, was ist denn das eigentlich, was der gute Rembrandt macht? Was ist denn Kunst? Was macht denn die Kunst aus? Und ich möchte noch einmal dabei bleiben. Während der Hochstraten durch genaues Abmalen und augentäuschlerische Malerei versucht, Wirklichkeit festzuhalten, das ist etwas Lobenswertes, was Kunstfertiges, was Bewundernswertes. Gelingt es dem Rembrandt, eine eigene Sprache für diese Wahrheit zu finden? Er malt nicht ab, sondern er findet neue Vokabeln. Das klingt jetzt ein bisschen. Er findet neue Formen und Möglichkeiten. Er findet neue, das hat nichts mit realistischer Malerei zu tun, auch wenn es sehr realistisch ist. Weil wenn du hinschaust im Detail, ist es Farbe, die miteinander korrespondiert, ist es Licht, das er malt, aber es ist eine eigene Sprache. Und er zeigt dadurch seine Vorstellung von Wirklichkeit, die auch eine viel bedeutendere ist, weil sie so eine Gültigkeit hat, während der Herr Hochstraten, ein tüchtiger Maler, er zeigt halt, in Wirklichkeit das, was 200 Jahre später dann die Fotografen machen. Mhm. Ne? Verblüffen durch Genauigkeit. Und Verblüffung ist schon was Interessantes und Lustiges. Ich habe das ja auch gern, ich hätte auch gern so ein wunderbares Trompe-l'œil-Bild, so ein Steckbild, also mit, wo man...
Das kannst du jetzt im Dorotheum kaufen. Also nicht vom Hochstraten, aber...
Ja, aber nicht in der Qualität, die der Hochstraten bietet. Aber das ist einfach zu wenig. Mhm. Die Kunst beginnt dort, wo sie nicht imitiert, sondern wo sie schafft, neu schafft, kreiert. Und das macht der Rembrandt.
Also, um jetzt bei diesem Begriff zu bleiben, auch der Illusion, also beide illusionieren und der Hochstraten illusioniert das, was dann sichtbar ist, und der Rembrandt illusioniert das, was spürbar ist.
Das Wesenhaftigkeit, genau, das Wesenhafte.
Und auch nicht so, also er trägt es nicht vor sich her, er schafft eine neue Realität, also eine nicht sichtbare.
Eine neue Welt schafft er, genau. Eine neue, also die, so wie sie er uns präsentiert, ist sie jetzt in unserem Vokabular da. Der Hochstraten ist austauschbar, der Rembrandt nicht.
Ja.
Und, Und das ist, ich meine, vielleicht ist der Erfolg der Ausstellung auch, dass uns das klar wird. Mhm. Ne? Es ist ja nicht, wir wollen jetzt nicht dahergescheideln, aber...
Ein bisschen schon.
Naja, aber das ist der entscheidende Unterschied und das hätte man vielleicht auch, vielleicht, ich habe den Katalog noch nicht gelesen, also, vielleicht steht es irgendwo.
Ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, also dass das... Also diese Ausstellung ist jetzt nicht entstanden oder ist jetzt nicht hier, um zu zeigen, der Hoogstraten ist in einer Liga wie der Rembrandt. Ich glaube, das ist unbestritten. Der Rembrandt ist der Gigant.
Ja, aber da habe ich Zeit und Bild-Kommentare gehört, wie sie es auf drei Sätze über die Ausstellung losgelassen haben, also wo da der Hoogstraten da verglichen worden ist, zumindest so toll wie der Meister. Und das ist schon ein bisschen, eigenartig. Mhm. Natürlich gibt es auch andere Dinge, die interessant sind, dass die so bei den Porträts, und da machen sie es ja beide, und da gibt es sicher den Einfluss von des einen auf den anderen, nämlich der Rembrandt auf den Hoogstraten, wo sie sehr in der Fläche sind, kaum tief bei den Porträts, kaum tiefe Raumbühnen, ganz flach eigentlich, und durch dieses Hinausgreifen, den Raum verlassen, ist das ja auch, da muss man schon sagen, ist der Versuch, das Tafelbild zu sprengen bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Wir sind halt heute durchs Fernsehen und Film und alle möglichen Dinge sehr vieles gewöhnt und es gibt vieles, was uns nicht mehr verblüfft, aber das ist schon ein Herausschreiten aus dem Bild. Mhm. Aber das hat es immer gegeben. Erinner dich, es hat immer gegeben, wenn du diese neapolitanischen Marmorfiguren anschaust, die mit diesen unglaublichen Schleiern die Frauen verdecken, also mit einer derartigen Perfektion die Realität imitieren. Das hat es immer gegeben, weil es immer Leute gegeben hat, die erstens einmal fasziniert waren davon und es ist durchaus okay, dass man davon fasziniert ist, aber die auch darin, ich wiederhole mich jetzt, das Höchstmaß an Kunst sehen. Und das ist es aber nicht. Es ist nicht das Höchstmaß an Kunst, dass die Hände aus dem Rahmen rauskommen.
Ja, nein, das ist ein Kniff.
Ein Kniff, genau.
Ein gut gemachter Kniff. Ja, ja. Das ist ja auch bei der Gelegenheit, wir haben ja dann auch so kurz darüber gesprochen, wenn eines dieser Bilder, das davon lebt, dass da eben eine Hand dann über diesen gemalten Rahmen greift, wenn das Bild dann noch einmal gerahmt ist in einem Rahmen, der nicht dazu dem Bild passt, dann ist das
absolut... Ist ein bisschen hart schon, ja.
Manche Sachen sind ja auch so gelöst, dass die Bilder wirklich ohne Rahmen eingelassen sind in die Wand.
Sehr schöne Architektur, Ausstellungsarchitektur.
Da funktioniert das gut. Ich glaube, das ist auch, also ich glaube, dass man da nicht gespart hat. Also ich glaube, die Verantwortlichen haben sich da schon Gedanken darüber gemacht, wie das ist. Aber das braucht es vor allem dann, wenn das Bild selber nicht diese Überzeugungskraft hat. Ja. Denn Rembrandt, da sind ein paar Bilder dabei, auch wenn, muss man sagen, manche sind besser gerahmt als andere, für mein Empfinden, aber die Bilder vom Rembrandt, die braucht man nicht inszenieren, die funktionieren immer und aus eigener Kraft.
Ja.
Und die vom Hoogstraten muss man ein bisschen, weißt du, inszenieren.
Was man, ja, das stimmt. Und dann kommt was dazu, was natürlich, und das ist das Wunderbare an der Ausstellung, weil man so viel Wahrhaftigkeit sehen kann, es gibt kaum einen Maler, der so viele Selbstporträts gemacht hat, wie der Rembrandt. Und das Faszinierende ist, dass diese Selbstporträts nie Antworten sind, sondern immer Fragen. Wenn man sich die Porträts anschaut, da schaut dich einer an und sagt jetzt nicht, ich bin der Größte oder ich bin der oder der, sondern er schaut dich skeptisch an. Und nicht der Du, er kennt ja mich nicht, aber er schaut, weil er selber skeptisch ist. Mhm. Diese Frage, ist das, was ich bin, was ich mache, ist das wirklich wertvoll oder ist meine Existenz vernünftig? Es gibt dann so Gegenüberstellungen von Selbstporträts vom Hoogstraten und vom Rembrandt. Da sieht man es ganz genau. Der Hoogstraten stellt sich hin und sagt, ich bin der Maler Hoogstraten, der dann, was weiß ich, 1652 in Wien den Kaiser so beeinflusst und beeindruckt, dass ihm der goldene Ketten gibt, weil er eben so Trompe-l'œil-Geschichten macht. Mhm. Also er sagt, ich bin der Hoogstraten. Der Rembrandt steht dort und sagt, bin ich der Rembrandt? Ich meine, natürlich ist er der Rembrandt, aber ist das, was ich mache, gut? Ist das wahrhaftig? Hat das was mit Leben, mit Existenz zu tun? Und das ist dieses Angerührtwerden durch den, der dich da anschaut, ist eines der ganz großen Erlebnisse. Und daher unbedingt hingehen. Diese Ausstellung, es sind ja da ein ganzes Schippel an Porträts dort, ja, auch an Selbstporträts.
Also man muss ja auch sagen, heute ist der Rembrandt unumstritten einer der berühmtesten Maler aller Zeiten. Das war er natürlich zu seinen Lebzeiten, war er auch ein berühmter Maler, aber also war jetzt nicht so, dass er dass dieses Leben und dieses Wirken nur von Höhepunkten gezeichnet war, oder?
Der war oft nicht, aber Kunsthändler, ist bankrott gegangen, dann hat er drei Frauen verloren, dann verloren. Also er hat kein leichtes Leben gehabt, da in Leiden geboren und als Maler in einer unglaublichen Konkurrenzsituation, mhm, diese nördlichen, die Niederlande überhaupt. Und
waren ein paar ganz gute unterwegs.
Waren ein paar gute Leute unterwegs, nicht? Und da musste sich einer, und seine Entwicklung ist ja auch eine wunderbare. Wir haben das ja heute gesagt, die frühen Bilder, die sehr viel Raum haben, mhm, und relativ kleine Figuren auch, mhm, nicht? Herrlich, und sehr wunderbar mit dem Licht arbeiten, mhm, aber dann auch mit sehr präzisen, feiner Malerei gegenübergestellt einer offenen. Und je weiter der Rembrandt geht, desto näher geht er seinen Figuren, nicht? Mhm. Die Bilder werden immer angefüllter. Es ist der Raum nicht mehr so wichtig, sondern der Mensch. Und mhm, das ist wirklich Malerei. Da hat es. Wenn man ein bisschen was schnuppern möchte oder mit den Augen, ich weiß nicht, dann dorthin gehen und, mhm, und schauen und den Hochstraten mitnehmen. Der ist ja, ich will jetzt nicht über den Hochstraten schimpfen, das wäre ja blöd. Aber
im Vergleich zum Rembrandt hat es jeder ein bisschen schwer, ne? Muss man auch sagen.
Ja.
Also das ist jetzt, da würde es jetzt nicht nur dem Hochstraten so gehen.
Ja.
Für mich auffallend, dass eigentlich, also der Rembrandt eigentlich nie, also ich habe mir früher oft gedacht, so das Frühwerk ist setzt sich ab, ist natürlich ganz anders als das Spätwerk, aber er war immer gut.
Mhm.
Mhm. Also so wie du jetzt vorher gesagt hast, dass er am Anfang ein bisschen mehr Distanz hat zu den
Menschen und dann
immer näher kommt,
ja,
das ist, glaube ich, ein ganz natürlicher Prozess.
Ja.
Er macht natürlich auch malerisch unglaubliche Entwicklung durch. Er wird immer offener und freier.
Ja, ja.
Und das ist sicherlich, der hat einfach sich schön abgearbeitet. Das sieht man auch schön in der Ausstellung. Also diese beiden Porträts da in dem Katalog, dieses Ehepaar, das ist da nicht offen, aber dieses Ehepaar in den schönen Flammleistenrahmen aus den 30er Jahren, das ist so.
30er Jahre, ne?
30er Jahre.
Ja. Also wobei das eine ja wahrscheinlich nur er und die Frau, glaube ich, ist er und Werkstatt.
Mhm.
Aus mir und nicht ganz erfindlichen Gründen. Aber das sind wunderbar. Auch psychologisierend. Wir sind ja davor gestanden und haben auch darüber gesprochen, dass wie wichtig es ist, dass ein Porträt etwas über den Menschen erzählt. Und zwar nicht über den Äußeren, sondern über den Inneren. Mhm. Ist er jetzt ein Zweifler? Ist er ängstlich? Ist er mutig? Ist er eloquent? Auch alles kann man sehen. Ist er weltoffen? Oder fürchtet er sich ein bisschen? Besteht sein Leben aus Angst und Wut oder aus Freude und Empfindung oder was immer? Und das ist bei ihm natürlich überall zu erkennen.
Mhm. Ich meine, das ist ja auch, also wir reden ja oft dann bei der Porträtmalerei, so des frühen Expressionismus, dann wieder von sogenannten Menschenbildern, wo das ja auch spürbar ist, dass eben dieser Mensch, das Wesen porträtiert wird.
Mhm.
Wenn du jetzt hernimmst, zum Beispiel die Maria Theresia im Kaiserinnenornat, da geht es nichts um die Persönlichkeit, da geht es um die Repräsentation und die Insignien der Macht und so.
So ist es.
Aber es gibt nur wenige Porträtisten, die das auch geschafft haben. Rembrandt gehört dazu,
der Goya. Velázquez,
Goya.
Und dann halt wieder in der zweiten Hälfte des 19.
Ja, ne? Der Romanco.
Ja, oder auch der Leibl, Leibl, Trübner, Leibl, Trübner, die Leute, die sich also wieder, also wenn man dieses, ich glaube, sie heißt Gabler, in der alten Pädagothek hängt sie jetzt, dieses Leibl-Porträt von dieser Frau im gelben Kleid.
Mhm.
Das würde, also es würde mir eine Freude bereiten, zu sehen, diesen Leibl einmal an Rembrandt zu sehen. Die im 19. Jahrhundert, wo es um die Wirklichkeit ging, haben das schon kapiert, was die wirklich guten Leute, also wahrscheinlich auch Manet und solche Leute auch, aber um was es den Rembrandt auch gegangen ist, um Wahrhaftigkeit.
Da möchte ich jetzt dir auch noch eine Frage stellen, weil weil die Bilder sind natürlich alle geschützt durch Glas.
Ja.
Manchmal stört das Glas trotzdem. Manchmal nicht. Ich weiß, vielleicht hat das zu tun mit der Qualität des Glases.
Ich glaube, es sind schlechtere und bessere Gläser dort. Ja.
Also wenn du nämlich das Gefühl hast, dass da etwas eine Sperre ist und du da nicht drankommst, nicht, weil du das gerade aufgeschlagen hast, dieses Bild.
Mit dem gegürteten Selbstporträt.
Da hast du das Gefühl, dass da möchtest du diese Stofflichkeit sehen und es geht aber nicht, weil das ein bisschen glänzt oder so.
Da möchte es angreifen.
Ja, man denkt sich, ich möchte sofort in die Restaurierungswerkstätte und sagen, ich möchte das ohne den Rahmen sehen. Weil daneben hängt dieses Porträt, das glaube ich aus England kommt, das große.
Ja, ja.
Das ist so ausdrucksstark in allem. Da stellt man sich die Frage nicht, warum ist da ein Glas davor? Aber es braucht es natürlich, ich meine...
Leider muss man aus den heutigen Zeiten die Dinge schützen, das ist keine Frage. Ich habe ein bisschen Sorge, ob der Zugang zur Malerei nicht schlechter wird in Zukunft. Weil es ist natürlich das eine Kunst, wo man am besten sich hinstellt und einmal eine Viertelstunde schaut. Das kann heute auch keiner mehr, es tut auch heute keiner mehr.
Haben wir auch nicht gemacht eigentlich.
Ja.
Die Viertelstunde haben wir uns nicht gegeben.
Ja. Aber ich bin zum Beispiel bei dem Selbstbildnis mit der Palette bin ich länger als sonst gestanden. Mhm. Und ich habe auch so dieses Gefühl gehabt, ich habe jetzt direkt Kontakt mit ihm. Mhm. Und das ist ja wirklich eine faszinierende Idee. Das, was er da malt und wahrhaftig ist, kommt ja wirklich, ist ja wirklich ursprüngliche Ausdruck seines Inneren. Und wenn ich jetzt dort stehe, ist das der kürzeste Weg, wo er mir das vermittelt. Ich habe, ist fast lachhaft, aber ich habe das Gefühl gehabt,
Ich habe einen Dialog gehabt mit ihm.
Und ich habe mir gedacht, dann zweifelt er noch so, dann schaut er noch so zweifelnd und dann malt er solche Bilder, dass man ihm direkt sagen möchte, pass auf, du brauchst überhaupt nicht zweifeln. Mhm. Nee? Das ist...
Ja, es ist interessant, weil, also wenn, du kannst es ja auch nur schwer abbilden. Die Bilder leben von der Begegnung dem Original. Mhm. Also das irgendwie vermittelt zu bekommen auf einem Bildschirm oder in einem Buch ist schwer. Mhm. Das habe ich eigentlich sonst, empfinde ich das oft dann bei so Mark Rothko zum Beispiel, nicht?
Mhm.
Wo du...
Da brauchst du das Original,
ganz stark. Auch die Seerosen von Monet.
Ja. Ja.
Beim Rembrandt ist es auch so. Das ist ja, weil er ja vor allem bei den späteren Bildern da ja schon so eine, auch fast in eine Richtung Abstraktion geht.
Ja, Auflösung, ja. Naja, weil er nicht imitiert, sondern weil er eine eigene Sprache findet. Das ist ja, glaube ich, das kann man gar nicht oft genug sagen, dass die wirklichen Künstler natürlich entlang der Natur, um dieses Satz vom Cézanne zu brauchen, den du immer belächelst, wenn ich ihn sage. Natürlich muss er entlang der Natur, aber es ist deine eigene Sprache. Es hat nichts zu tun mit Faksimil sein. Weil sonst wären ja die Banknotenstecher und die Briefmarkenstecher die größten Künstler, ne? Wenn es darum ginge. Es gibt schon Zeiten, wo die Genauigkeit ganz wichtig ist. Also auch eine möglichst präzise Malerei. Aber sie ist niemals der Grund für die Großartigkeit oder für die Wahrhaftigkeit. Also man sieht es ja auch, man braucht ja nur gehen in die Ausstellung und es ist alle, die gehen, eingeladen, sich das anzuschauen, die Selbstporträts vom Hochstraten und vom Rembrandt. Einmal gibt es ja ganz ein kleines vor dem großen oder dann relativ am Anfang auch diese beiden. Der Unterschied fällt einem wie Schuppen von den Augen.
Ja, ich meine, nicht umsonst sind ja die Aspekte in der Ausstellung, wo es ein bisschen so in die Wissenschaft geht, so in die Didaktik, die beziehen sich fast ausschließlich auf den Hochstraten. Die Veränderung des Lichtes. Da haben sie so eine
Perspektive-Ding.
Da ist zum Beispiel dieses eine berühmte Bild vom inneren Burghof. Aufgeschlüsselt, die Perspektivlinien. Auf die Idee jetzt beim Rembrandt nie kommen.
So ist es.
Das brauchst du nicht. Aber beim Hochstraten hast du dann einfach diesen wissenschaftlichen Zugang oder diese Tanz, diese Schattentanz.
Ja, aber du brauchst das, ne?
Ja.
Weil sonst hast du nichts zum Erzählen. Ne? Genau. Du brauchst das. Ich meine, es ist ja fast mit der Putzenscheibe vor dem, also ich muss es jetzt ganz kurz schildern. Da gibt es dann ein Foto von diesem Bild mit der Putzenscheibe von meiner Hochstraten, wo er rausschaut. Und davor steht jetzt in Tat und Wahrheit eine Putzenscheibe.
Aus dem 16. Jahrhundert.
Aus dem 16. Jahrhundert. Und die wird noch dazu von einer Lampe immer wieder anders beleuchtet, sodass man, dass man sieht. Also ich muss ehrlich sagen, wem immer das eingefallen ist, das ist sicher für die Volksschulklassen oder für wen. Aber das hat mit, das hat mit dem, was Malerei ausmacht und was Kunst ausmacht, natürlich nichts zu tun. Obwohl solche Dinge interessant sind. Mhm. Und ich möchte auch jetzt nicht, ich möchte sogar ein großes Dankeschön aussprechen für diese Ausstellung. Es ist eine wunderbare und großartige Ausstellung und sie gibt ja uns auch viel zum Nachdenken und regt auch an, Dinge ein bisschen zusätzlich weiterzusehen. Mhm. Also dieses, und wenn wir das hineingehen und uns anschauen und uns erfreuen an den illusionistischen Dingen, aber gleichzeitig wissen und bemerken, das ist jetzt nicht das Einzige, dann ist ja schon was passiert. Dann hat ja die Ausstellung auch etwas wirklich bewirkt.
Mhm. Wir sind auch dann raus und haben gesagt, das ist auch der richtige Ort für so eine Ausstellung wie Rembrandt. Da hat man so, ich meine, wir sind dann rausgegangen und rechts vom Shop, dann kann man noch weiter zum Bräugel gehen und haben wir gesagt, da müssen wir nicht.
Heute nicht, ja.
Also das ist dieses Angebot,
ist unglaublich.
Ist unglaublich. Ja, ja. Und es ist etwas, wo ich meine, natürlich, wir könnten, also man kann in Wien jederzeit ein paar wirklich tolle Rembrandts anschauen. Die Ausstellung ist jetzt aufgewertet noch durch wirklich schöne Leihgaben. Ja. Also das eine späte Damenporträt da aus Los Angeles. Ja. Da muss man schon weit reisen, um das zu sehen.
Ja, ja.
Und es ist. Das
oder eben das Selbstporträt.
Aus ja, ja. Es war viel los. Ich glaube, es waren auch ein paar Schulklassen schon dort. Und das ist auch wichtig.
Ja.
Ich glaube, dass wir für uns das nicht so sehr brauchen. Und wir würden wahrscheinlich sagen, na gut, es ist ein bisschen ein Theater, das da rundherum aufgebaut wird. Mhm. Aber ich glaube, um den Menschen das
ist es notwendig.
Ist es notwendig.
Ja, ja, das war mein Einleitungssatz. Mhm. Es ist ein Schuhlöffel. Und je länger ich darüber nachdenke, desto wahrscheinlich ist es wichtig, weil gleich einzusteigen über die Spiritualität der Malerei Rembrandts, das ist was wahrscheinlich die Leute nicht so sehr schnell hinter dem Ofen hervorlocken wird. Ne?
Und mit der Möglichkeit, das im Gegensatz zu sehen, jetzt mit dem Hochstraten, der seine Botschaft anders absetzen muss.
Mhm.
Da wird ja erst sichtbar, was für ein Gigant der Rembrandt war.
Mhm.
Und das ist dann wiederum, ob man da jetzt auf dem Rücken vom armen Hochstraten den Rembrandt nochmal erhöht, sei dahingestellt. Aber für mich passiert es so.
Ja.
Und ich glaube, der Hochstraten hat das genau gewusst. Der hat genau gewusst, dass er war ja, glaube ich, Schüler von Rembrandt,
ja,
dass er da einen Giganten vor sich hat, den er nicht überholen wird.
Mir fällt jetzt ein, was hätte der Rembrandt zu der Ausstellung gesagt?
Also wenn man das jetzt so interpretiert, vorher, was du gesagt hast, dass er auch gezweifelt hat.
Ja.
Ich glaube, und wir hatten vor einem, also eingangs haben wir ja gesagt, dass wir das letzte Mal dort waren, wie der Georg Baselitz ausgestellt war. Ich glaube, der Rembrandt, der konnte sich, glaube ich, gut einschätzen. Also ihm wäre sein Ego sicherlich nicht im Weg gestanden. Also er hätte wahrscheinlich, ich glaube, er wäre glücklich gewesen.
Na, hätte er dieses in den Vordergrund rücken so illusionistischer Verblüffungen, hätte er diskutiert?
Ja,
ich meine, er hat es
ja selber gemacht.
Ein bisschen auch. Selber. Natürlich hat er es auch gemacht. Mhm. Es ist ja auch das Spiel, das muss man schon sagen, dieses Spiel mit Schein und Sein ist ja etwas Legitimes, nicht? Wenn ein Künstler, der eine Wirklichkeit abbilden will, dann dieses Bild im Bild-Spiel.
Mhm.
Können wir ja zurück bis zum Höllengleichnis. Was ist jetzt Wahrheit? Was ist Ding? Also das ist ein Aspekt, aber wir haben es eh schon mehrfach gesagt, er soll nicht der Einzige sein. Und wenn er jetzt wirklich die Rutschen ist für dieses neue Schauen in Richtung Rembrandt, dann ist das auch okay.
Also ich glaube, dem Rembrandt, der hätte wahrscheinlich gesagt, na, es reicht ein Bild. Also diese Gesamtschau oder hier etwas hinein zu interpretieren, das ist ja das Resultat von Überlegungen, kunsthistorischen Beobachtungen und dem Versuch, auch Zuschauer in ein Museum zu bekommen. Ich glaube, das ist für ihn wahrscheinlich gar, ich glaube auch die meisten Maler und Künstlerinnen, die in die Ausstellung gehen, die schauen sich die Bilder an und die finden halt dann die Wahrheit im Rembrandt.
Ja, oder in sich selber. Ja. Also mir fällt jetzt wieder die alte Geschichte ein. Also nicht nur wie bei diesem letzten Bild, also die heilige Familie vor dem Vorhang, fällt mir diese alte Geschichte ein, dass ja diese Bilder auch nur dadurch leben, dass wir sie anschauen, mit unseren Empfindungen, mit unseren Interpretationen, mit unseren was wir am Rücken mittragen, nicht? Dass wie wichtig wir auch sind als Betrachter, nicht? Wenn ich etwas sage, wenn du etwas sagst, sprich über den Rembrandt, spricht das ja sehr viel mehr über dich oder mich, nämlich sehr viel mehr, aber genauso also, viel, nicht? Ja. Also was mir auffällt beim dort, was mir bei einer Ausstellung auffällt, ist ja, hat mit meiner Geschichte zu tun. Daher, diese Offenheit für viele andere Möglichkeiten sollten wir uns bewahren. Und so gesehen nehme ich also jetzt meine Kritik zwar nicht zurück, die bleibt aufrecht, aber ich relativiere sie, weil es natürlich viele Wege, du sagst das, es gibt viele Wege zum Glück, ne? Oder zur Wahrheit. Es war jedenfalls, es ist super, mit solchen Bildern zusammen sein zu können, ist einfach super.
Das ist ein tolles Erlebnis. Also wir bezeichnen ihn als Giganten. Da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich hatte, mein persönliches Verhältnis zu Rembrandt, ich bin mit unglaublicher Erwartungshaltung vor etwa 15 Jahren oder 10 Jahren nach Amsterdam gereist, ins Rijksmuseum, um mir die Nachtwache anzuschauen.
Ja.
Das war das Bild, das ich sehen wollte.
Ja.
Neben all den tollen Bildern, die im Rijksmuseum sonst noch hängen. Und ich war dann enttäuscht. Weil der Zustand war irgendwie, also es war, glaube ich, gerade im Restaurieren, es war irgendein Gerüst davor. Es war wirklich, ich bin dort weg und war wirklich traurig. Und jetzt bin ich mit einer relativ geringen Erwartungshaltung hinein und war wirklich positiv überrascht. Es kann aber durchaus sein, dass wenn ich nächste Woche wieder hingehe, dass es mich irgendwie auf einem anderen Bein erwischt. Ich glaube, der Rembrandt ist in der Lage,
vieles anzusprechen. Da geht es halt um andere Dinge. Daher ist diese Nachtwache ist eher ein spektakuläres Bild, das natürlich kunsthistorisch rauf und runter differenziert wurde und besprochen wurde. Aber wahrscheinlich ist ein durchaus möglich, dass ein Selbstporträt.
Die Wahrheit liegt im Selbstporträt.
Ja.
Ich glaube, da ist alles drinnen.
Ja, ja.
Und ich glaube, das muss man sich anschauen.
Die Weisheit des Lebens.
Ja.
Und ich würde so gern mitgeben, wer immer sich jetzt dazu entschließt, dann hinzugehen, wirklich ein bisschen vor einem Bild stehen bleiben und dem anschauen und sich anrühren lassen und schauen, was das in mir macht. Es ist wie mit der Musik eine unglaubliche Möglichkeit, die Emotionen spielen zu lassen. Es ist wirklich, nicht nur technisch. Natürlich ist das technisch jetzt auch sensationell und muss auch erklärt werden, wieso einer dann so abstrahieren kann in der Malerei und wieso einer so die Lichtführung und die Raum, alles ist wunderbar. Aber das, was dabei rauskommt, wirklich zu spüren, das Herz aufmachen.
Das Essentielle ist gesagt, ich meine, in meinem Kopf schwirren noch ganz viele Sachen rum, über die man auch sprechen konnte. Ich meine, wir haben uns auch, ich glaube, wir haben uns ja jetzt nicht eingehend jetzt kunsthistorisch vorbereitet, uns versorgt mit Daten und Fakten, sondern es ist eine, die so wie wir es empfunden haben.
Ja, die gibt's ja nachzulesen.
Der Katalog ist umfangreich und auch
schön gemacht.
Schön gemacht. auch mit allem Möglichen, da ist natürlich auch alles erklärt, wie das ist mit Perspektive, Licht und, ja, und tralala. Aber es ist eine Ausstellung, wo man reingeht und wo man die einfach, wo man eine Stimmung mitnimmt.
Ja.
Und das ist halt dem Rembrandt zu verdanken.
Ja.
Und deswegen schicken wir jetzt jeden hin.
Ja.
Podcast anhören,
hingehen,
Ticket kaufen und Time Slot.
Ja. Und wer nicht hingeht, ist selber schuld.
Ja. Ja, also Rembrandt, Hoogstraten, Farbe und Illusion. Im Kunsthistorischen ist unserer Meinung nach also eine definitive Empfehlung. Wir haben das Gespräch ein bisschen, wir sind es ein bisschen wild angegangen und ich habe es eigentlich auch über weite Strecken so wild belassen. Ich hoffe, ihr könnt alle folgen. Das Wichtigste ist, dass ihr jetzt auch wirklich so Lust habt auf diese Ausstellung. Es ist eine Ausstellung, die man wirklich mit in vollen Zügen und auf vielen unterschiedlichen Ebenen genießen kann. Ja, ich bedanke mich natürlich bei meinem Vater für das Gespräch. Es ist immer wieder erhellend und schön, gemeinsam durch Ausstellungen zu gehen und dann auch darüber zu sprechen. Ich bedanke mich bei Matthias Jakisic für die Produktion und bei Sarah Scherer für ihre herrliche Stimme und bei meiner Redaktion, der Lara Bandion und der Fabienne Lubczyk für die Unterstützung. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich habe so das Gefühl, dass da in diesem Kunstherbst 2024 in Wien noch einiges auf uns zukommt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.